Wir suchen deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Kriege meine PowerPoint rein? Jawohl. Komm, erfülle mich. Das ist das. Wir sprechen über Glauben, Leben mit mehr Feuer. Und ich habe versucht, diese letzten zwei Abende darüber zu sprechen und es deutlich zu machen, dass genau darum geht es. Wenn wir mehr Feuer im Glauben wollen, wenn unser Glaube wieder angefeuert werden soll, dann ist es nicht etwas Extravagantes, sondern etwas ganz Normales. Das soll jeder Christ immer wieder suchen. Das ist nicht für ein paar ganz spezielle, super heilige, super fromme, super charismatische Menschen nur, sondern das ist eigentlich, was jeden Christen angeht. Dieses Feuer im Glauben immer wieder neu zu haben. Und wir können das nicht selbst produzieren. Das ist uns auch klar. Deshalb haben wir das gesagt und haben das auch gerade gesungen, dass wir zu diesem Gott kommen. Wir haben versucht, es klar zu machen, dass das Feuer des Glaubens nicht aus vermehrter Anstrengung für Gott kommt, sondern aus einer vertieften Begegnung mit Gott. Wer dieses Feuer des Glaubens möchte, der braucht Exklusivzeiten mit Gott. Ohne diese Exklusivzeiten geht dieses Feuer aus. Von alleine. Automatisch passiert im geistlichen Leben nichts. Aber wenn wir diese Exklusivzeit mit diesem Gott haben, dann springt dieses Feuer immer wieder über in der vertieften Begegnung mit Gott, so wie Mose. Glaube wird angefacht in der Intimität mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, ja feurigen Gott. Da wird Leidenschaft, da wird Feuer angefacht in unserem Leben. Und wir haben über den Sohn gesprochen und wir haben über den Vater gesprochen. Und ich glaube, und das ist das Wichtige, und da werden wir heute Abend auch drüber sprechen, da wo Jesus im Zentrum steht, da brennt was. Glauben, Leben mit mehr Feuer besteht darin, in Jesu gutes Wesen und seinen genialen Willen hineinzuwachsen. Seine Prinzipien und seine Power immer mehr und immer wieder neu zu erleben. Es geht also gar nicht darum, was Neues zu haben, sondern immer mehr und immer neu zu erleben, was ich an ihm habe. Also ich brauche nicht mehr wie Jesus, aber in diesem Jesus muss ich mehr ihn suchen und mehr erleben, all das, was ich in ihm habe. Ich brauche nicht mehr als den Vater, aber das, was ich von ihm habe, dankend annehmen und dankend suchen, wie wir gestern Abend gesagt haben. Oh. Das ist nicht schön. Und heute Abend wollen wir über den Heiligen Geist sprechen. Wenn diese Intimität mit dem lebendigen Gott, wenn das Feuer schafft, wenn wir über den Sohn, den Vater und den Heiligen Geist reden, dass das eine Trinität ist in unserem Leben, wie wir glauben im Christentum, dann ist die Begegnung mit dem lebendigen, feurigen Gott eine Begegnung mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist genau, was Paulus sagt. Paulus sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern seid brennend im Heiligen Geist. Oder lasst den Heiligen Geist in euch brennen, dient dem Herrn. Sorry, ich weiß nicht, warum das so rauskommt hier. Dient dem Herrn, ich wollte nichts schwärzen oder weißeln, sondern das sollte eigentlich ein Schatten sein. Also Paulus sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst den Heiligen Geist in euch brennen, dient dem Herrn, Römer 12, Vers 11. Das ist Teil einer ganz normalen Liste, seid gastfreundlich, ladet einander ein, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Wir kennen dieses Lied, kommt von Römer 12. Das ist eine ganz lange Liste mit ganz vielen Dingen. Und dann sagt er, okay, und lasst im Eifer nicht nach, lasst den Heiligen Geist in euch brennen, dient Gott. So, das ist nichts Spezielles, sondern was ganz Normales für jeden Christen, dass dieser Geist Gottes in mir brennt. Und jetzt ist es ganz wichtig. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann singen wir ein Liedchen, haben wir gemacht. Und das reicht. Dann passiert das. Die Bibel sagt etwas ganz Interessantes jetzt zu diesem Heiligen Geist, der in uns wohnt, in uns brennt oder vielleicht in uns wohnt und vielleicht in uns brennt, je nachdem. Paulus sagt, es gibt ein bisschen einen Unterschied. Im ersten Korintherbrief, da redet er ganz viel über diese Geistlichkeit und auch über den Heiligen Geist. Da gab es ganz viele Konflikte in der Gemeinde, vor allem mit den Geistesgaben. Das war so eine Sache. Das andere war die geistliche Erkenntnis, die manche vorgegeben haben zu haben. Und das Problem war nicht mit der Erkenntnis und das Problem war auch nicht auch mit den Geistesgaben. Das Problem war, wie die Erkenntnis und wie die Geistesgaben eingesetzt worden sind. Nämlich nicht, um den anderen zu erbauen, sondern um mich mit dem, was ich kann und habe, über den anderen zu erheben. So. Und dann muss Paulus einen Brief schreiben, weil er sagt, das geht nicht, Freunde. Dafür sind diese Sachen nicht gegeben worden. Die Erkenntnis ist nicht gegeben worden, um stolz darauf zu sein und mich größer zu machen als der andere, wie zwei kleine Kinder am Tisch, ja, die darüber streiten, wer Mathe besser kann. Ja. Sondern es ist dazu gegeben worden, wenn ich Erkenntnis habe, den anderen aufzuerbauen, in Liebe, ihm zu helfen in Mathe. Und nicht mich besser darzustellen, weil ich Mathe besser kann wie der andere. Und ich kann vielleicht besser Mathe. Und ich habe vielleicht mehr Erkenntnis wie der andere. Aber die soll ich einsetzen, um dem anderen zu helfen, dass es so gut wird oder vielleicht sogar noch besser am Ende wie ich. Oh oh. So, und die Geistesgabe, dass ich die Geistesgabe, die ich habe, nicht einsetze, um vor anderen groß dazustehen, sondern anderen zu helfen, dass sie wachsen. So, und das, Paulus muss da hinschreiben, weil diese Leute, die fühlen sich als die Supergeistlichen. Wir sind die Geistlichen. Hoho. Und Paulus und die anderen sagen, ja, ihr seid die Natürlichen. Wir leben im Übernatürlichen. So, ihr merkt schon in meinem Vokabular, das ist nicht mein Vokabular, das ist das Vokabular von Paulus. Wir haben diese gleichen Strömungen heute auch. Da kannst du hingehen zu der Schule des Übernatürlichen und die distanzieren sich dann von uns, weil wir halt so im Wort sind und nicht so im Übernatürlichen. Und genau die gleichen Tendenzen findet man heute wieder. Und in Korinth, da gab es diese Übernatürlichen, die gesagt haben, wir sind die Pneumatiker. Das hat nichts mit Festo zu tun, sondern mit dem Heiligen Geist. So, wir sind die Pneumatiker und ihr seid so die Normalos. Und dann schreibt Paulus ihnen und sagt, okay, wartet mal, Freunde, sowas gibt es gar nicht wie Normalos. Ja, sowas gibt es nicht. Es gibt nur drei Arten von Menschen. Ja, drei Arten von Menschen in Bezug auf den Heiligen Geist. Paulus sagt im 1. Korinther 2, Vers 14, diesen Korinthern, es gibt die sogenannten natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch. Der natürliche Mensch, der hat den Geist gar nicht und kann gar nichts vom Geist wissen oder unterscheiden und nichts geistlich beurteilen, weil er den Heiligen Geist nicht hat. Ist der natürliche Mensch. Und dann gibt's, Paulus sagt, und ich, Brüder, 3 Vers 1, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als dem zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Also es gibt unter denen, die Christen sind, nochmal eine Unterscheidung, sagt Paulus. Es gibt die Fleischlichen und es gibt die Geistlichen. Aber Paulus konnte zu ihnen, die denken, sie wären geistlich, supergeistlich, nicht als zu Geistlichen reden, sondern als zu Fleischlichen, zu Unmündigen. Warum? Weil sie stolz sind, eifersüchtig, neidisch, Rivalität untereinander haben, sich über den anderen erheben, immer eingeschnappt sind, Mimosen, katastrophale Zustände in Korinth. Und er sagt, ich hätte gern zu euch geredet als zu Geistlichen, aber ihr verhaltet euch wie Fleischliche, als Unmündige. Also es gibt Christen, die leben fleischlich. Und dieses fleischliche Leben, das wird dort ein bisschen beschrieben. Wer da noch mehr Interesse hat, darf gern noch mal nachlesen. Eifersucht und Streit untereinander, da wird es einfach beschrieben, was das bedeutet. Und dann gibt es noch die sogenannten Geistlichen. Also die gibt es auch. Der geistliche Christ. Oder um das mal mit unserem Bild, mit diesem Feuer im Glauben zu beschreiben. Also es gibt Leute, da brennt kein Feuer. Das Holz ist da, aber das Ding ist leblos. Da brennt kein Feuer, ist der natürliche Mensch. Ein von Gott geschaffener Mensch, ein Geschöpf Gottes, ein von Gott geliebtes Geschöpf. Aber da gibt es keinen Geist da drin. Wir werden es nachher sehen, heißt in der Bibel nicht wiedergeboren. Natürlich, der Geist Gottes ist nicht in ihm, die gibt es. Und dann gibt es den anderen, den Fleischlichen. Der Fleischliche, da, wir würden auf Schwäbisch sagen, da klostet es nur noch. Wir wissen nicht, wie viel vorher gebrannt hat oder ob das schon gleich von Anfang an so angefangen hat, dass da nichts richtig gebrannt hat, mehr Rauch als Feuer. Oder hat es mal ein großes Feuer gegeben und durch die Umstände des Lebens ist es langsam ausgegangen. Oder hat eben noch nie so richtig gebrannt, so ein Stotterfeuer. So die, ich weiß nicht, ob ihr die Christen kennt. Ich kenne die schon, wo du von Anfang an schon nicht den Eindruck hattest, da brennt was, sondern es ist so reingestottert irgendwie, so immer so halb dabei, halb nicht dabei. Oder andere, die mal voll dabei waren und irgendwie durch die Umstände des Lebens Dinge erloschen sind, fleischlich, da brennt nicht mehr viel. Das klostet nur noch. Die gibt es auch. Und dann, klar, gibt es die anderen, die Geistlichen, da brennt das Feuer in ihm. Und das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Bei Paulus und generell natürlich im Leben ist nicht so wichtig, wie lange du dabei bist. Also du kannst vom ersten Tag deines geistlichen Lebens brennend sein im Geist. Das ist kein Prozess. Es hat was mit diesem, wie intensiv du mit Gott lebst, zu tun. Und es kann vom ersten Tag volle Kanne sein. Volle Kanne. Das checken manche Christen leider nicht so, deshalb erkläre ich es ganz kurz. Manche denken, 100% Hingabe an Gott, brennend sein im Geist, heißt, oh, ich mache alles richtig. So, dann ist ja natürlich die Frage, wer könnte denn dann 100% hingegeben sein? Antwort: Niemand. Niemand könnte 100% hingegeben sein. So, weil es nicht gibt. 100% Hingabe, brennend im Geist zu sein, geistlicher Christ zu sein, bedeutet nicht, alles richtig zu machen im geistlichen Leben. Aber die Hingabe zu haben, es tun zu wollen, und selbst wenn ich darin versage, es richtig zu machen, gehe ich die Wege, die Gott gegeben hat, um das in Ordnung zu bringen, was ich nicht richtig hingekriegt habe. Und die tue ich auch mit voller Hingabe. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, mit voller Hingabe entschuldige ich mich. Versteht ihr? Also das lebe ich auch mit Hingabe, mit der gleichen Hingabe. Wenn ich was nicht richtig hingekriegt habe, dann kehre ich um, sagt es Gott, ich bekenne meine Schuld und er ist treu und gerecht und vergibt mir alle meine Sünde und reinige mich von aller meiner Ungerechtigkeit. Also selbst wenn ich es nicht hinkriege, dann gebe ich mich ganz hin an den Weg, den Gott gibt, um das, was ich nicht hingekriegt habe, wieder in Ordnung zu bringen. Das bedeutet volle Hingabe. Und du kannst es vom ersten Tag an volle Hingabe leben. Lass dir das nicht aussprechen oder denk nicht ständig, oh, weil noch nicht alles in Ordnung ist, lebe ich nicht volle Hingabe. Ich muss mich nochmal hingeben, nochmal hingeben, nochmal hingeben, nochmal hingeben, bis volle Hingabe. Das führt meistens entweder zu großer Frustration oder zu Riesenheuchelei. Ich lasse nur so ein Bild sagen. Ich kann überhaupt kein Musikinstrument spielen. Doch ein bisschen Gitarre für Jungschar reicht's. Aber stellt euch vor, ich bin absolut amusikalisch. Wenn ich heute entschließen würde mich zu sagen, okay, ich lerne nochmal Geige. Und ich gebe mich 100% ans Geigenspiel hin. Und ich kaufe mir so ein Ding, so eine Geige und so ein Buch oder was auch immer man dazu braucht. Und ich engagiere mir einen Lehrer, so einen Geigenlehrer, der beste, den es gibt. Und dann stehe ich da und fange an, Geige zu spielen. Und du kommst zu meiner allerersten Übestunde. Und du bist da die ersten 10 Minuten. Na, du kannst auch nach einer Stunde noch kommen. Das wird wahrscheinlich gleich sein wie am Anfang. Und du hörst mich spielen. Und ich spiele mit voller Hingabe, absoluten Katzenjammer zusammen. Und von meiner Performance her wirst du vielleicht denken, ohoho, der kann doch nicht Geige spielen, der ist doch nicht hingegeben ans Geige spielen. So, du urteilst von meiner Performance, ob ich hingegeben bin oder nicht. Das ist ein großer Fehler. Ich bin vom ersten Moment an hingegeben an das Geige spielen. Ich bin noch nicht so weit. Wenn du in 20 Jahren nochmal kommst, kriege ich vielleicht ein Liedchen hin. So mehr wird es wahrscheinlich nie reichen. So, und genauso ist es. Es gibt Natürliche Menschen, fleischliche Menschen und fleischliche Christen und geistliche Christen, das sind die, die dieses Feuer in sich tragen. Und das ist wichtig. Warum? Wenn wir, Paulus sagt, lasst diesen Heiligen Geist in euch brennen. Es gibt diese fleischlichen Christen, die dieses Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben zwar mal erlebt haben, aber nicht alles, was er an ihnen geben will, nutzen. Und deshalb brennt da nicht wirklich was. Und es gibt natürlich auch andere, die haben ihn noch nicht einmal. Aber die anderen nutzen ihn nicht wirklich. Und deshalb wollen wir heute Abend über den Heiligen Geist reden, weil das so wichtig ist. Morgen aber übrigens auch nochmal Heiliger Geist Teil 2, weil das so ein wichtiges Thema ist. Für mich ist der Heilige Geist so ein bisschen wie Thermomix. Ohne den geht nichts. Okay? Thermomix, ohne den geht nichts. So, das ist der beste Spruch für Thermomix-Werbung. Ohne den geht nichts. Ihr braucht keinen Thermomix, um gut kochen zu können, aber ich fand es ein guter Punkt, um sich zu merken, ohne diesen Heiligen Geist geht gar nichts. Jesus sagt es sehr deutlich. Er sagt, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Also Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und jetzt sagt er, ich muss gehen. Ah, okay. Kommst du wieder zurück, oder? Wann kommst du? Nee, ich komme nicht mehr zurück. Okay, wohin gehst du? Wir wollen auch mit. Nee, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen. Okay, dann, was machen wir dann jetzt? Da haben wir 3 Jahre mit dir zusammen, war ganz nett, haben uns an deine Gleichnisse gewöhnt und deine komischen Sachen und jetzt willst du gehen. Macht euch keine Sorgen, ich schicke euch einen anderen Beistand an meiner Stelle und der wird bei euch bleiben. Also Jesus geht, aber er lässt uns nicht alleine zurück, sagt er seinen Jüngern, sondern ich schicke euch diesen Beistand. Und der Vater wird gebeten, das zu tun, den anderen Beistand an meiner Stelle. Also anstatt von Jesus haben wir den Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, wenn aber der Tröster kommen wird, das ist der andere Beistand, dieser Heilige Geist, den ich euch senden werde vom Vater, also der Vater sendet den, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird was tun? Der wird Zeugnis von mir geben. Weil ich bin ja nicht mehr da. Das heißt, wie kommt der Christus in mich hinein? Nicht durch den Christus, der gegenwärtig ist, sondern durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit, der Christus in mir. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der kommt und der wohnt jetzt in mir als Christ und der gibt Zeugnis von Christus. Wenn man das weiterliest, dann sagt Jesus, und dieser Heilige Geist, der verherrlicht mich. So, und das ist jetzt wichtig. Der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes des Vaters zur Anwendung des Werkes, zum Ausleben des Willens und Anbetung des Wunders, das wir haben in Jesus Christus. Der Heilige Geist reicht nicht über sich hinaus und reicht auch nicht und weist auch nicht auf sich selber hin, sondern der Heilige Geist weist auf Jesus hin. Auf das Werk von Jesus, auf den Willen von Jesus, auf das Wunder von Jesus und schafft in uns diese Anwendung des Werkes, das Jesus für uns vollbracht hat, das Ausleben des Willens, das Jesus von uns möchte und die Anbetung des Wunders, dass wir seine Kinder sind, alles, was wir haben in Jesus Christus. So, das ist für viele eine wichtige Sache. Nochmal. Und deshalb ruft uns Paulus auf, dass wir diese Fülle des Geistes immer neu suchen sollen. Warum? Wer die Fülle des Geistes nicht sucht, kann die Fülle von Jesus nicht erleben. Weil die Fülle von Jesus nur in uns hineinkommt, wir die erleben, wenn wir die Fülle des Geistes suchen. Weil Jesus ist nicht mehr da. Nur noch der Geist Gottes. Und im Geist Gottes ist Jesus da. Deshalb, ist so wichtig, dass wir die Fülle des Geistes suchen, weil nur wenn wir diese Fülle des Geistes suchen, wir die Fülle von Jesus Christus erleben können. Und Paulus, der macht es sehr deutlich im 1. Korintherbrief. Er sagt, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, wir Christen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Dasselbe wie in Johannes 16, dem Vater. Und jetzt kommt's. Warum? Zu was? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. So, wer gestern Abend da war und vorgestern Abend, der wird merken, okay, hier verbindet sich Mal nach Zahl und ich kriege ein Bild. Wir haben gestern Abend über diese Geschenke Gottes gesprochen, die er uns schenkt. Wie viel wird er uns in ihm nicht viel mehr schenken? Und der Heilige Geist ist dafür da, damit wir erkennen, was uns von Gott alles geschenkt ist. Also wer mehr Feuer im Glauben möchte, der muss erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist, damit dieser Heilige Geist, wenn er mich erfüllt, mir immer mehr zeigt, was ich von Gott geschenkt bekommen habe in und durch Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Geist Gottes zu besitzen und mich erfüllen lassen von diesem Geist. Es ist so wichtig, dass Jesus in Johannes 3 in dieser Geschichte sogar mal einen recht religiösen Menschen, einen religiösen Führer, nämlich Nikodemus, ganz krass vor den Kopf stößt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an diese Geschichte. In Johannes Kapitel 3, da kommt Nikodemus zu Jesus und Nikodemus, da heißt es, der war ein Oberster der Juden. Also das war ein religiöser Führer, ein Leiter. Und der kommt zu Jesus und dann spricht er zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, vielen Dank, dass du das erkannt hast. Und weil du das erkannt hast, bist du ein wahrlich genialer Mensch und herzlich willkommen in meinem Fanclub. Willst du ein Autogramm? So würden wir vielleicht reagieren. Oder der PR-Manager von Jesus hätte wahrscheinlich auch so reagiert. Aber Jesus reagiert ganz anders und sagt, wahrlich, wahrlich, Nikodemus, tolle Sache, ist aber nicht das Wichtigste heute Abend oder heute Nacht, was wirklich wichtig ist, dass du weißt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hoppla. Jesus sagt zu Nikodemus, Nikodemus, schön dein religiöses Interesse, ist gut, ein wichtiger erster Schritt. Es ist wichtig, dass du erkannt hast, wer ich bin, nämlich der von Gott Gesandte. Aber jetzt ist noch eine Sache viel wichtiger, dass du aus dem, was du erkannt hast, auch theologisch richtig ist in deiner Suche nach Gott, nach dem Lebenssinn, in der Tora, nach dem Messias, dass das, was du jetzt auf deiner Suche erkannt hast, dass du noch diesen letzten Schritt weitergehst, weil wenn du nicht von Neuem geboren wirst, hast du keinen Teil am Reich Gottes. Nikodemus checkt's nicht ganz. Da sagt Jesus, halte mal, wie soll das denn funktionieren? Ich bin schon, was weiß ich was, Ü40, Ü50, Ü50, keine Ahnung, wie alt er war. Er sagt es uns nicht. Er sagt, ich bin allerdings schon ein ausgewachsener Mann. Wie soll ich denn wieder zurück in den Leib meiner Mutter und dann nochmal rauskommen? Dann kann er nicht von Neuem geboren werden. Und dann erklärt Jesus das, was es heißt, mit Wasser und Geist von Neuem geboren werden. Der Nikodemus checkt es immer noch nicht. Und am Ende sagt Jesus zu ihm, boah, ich habe gedacht, du bist Lehrer Israels. Wie kann das sein, dass du das nicht checkst? Das steht schon in Ezekiel, das steht in Jeremia. Ein steinernes Herz, fleischernes Herz, von Neuem geboren, den Geist geben, damit ihr in meinen Ordnungen wandelt und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Wieso kannst du das nicht wissen, Nikodemus? Jesus macht es sehr deutlich und sagt, hey, es ist ganz wichtig zur Teilhabe im Reich Gottes, zur Teilhabe in dem, was es heißt, Teil der Familie Gottes zu sein. Oder ich möchte es mal noch einfacher runterbrechen, Christ zu sein. Musst du wiedergeboren sein. Sonst bist du nicht Christ. Bist du nicht Teil vom Reich Gottes? Bist du nicht Teil der Familie? Bist du nicht hineingetauft in den Leib? Dann bist du außen vor. Und Jesus sagt Nikodemus, weil Nikodemus hatte diese Frage, Mensch, ich bin doch lebendig. Ja, sagt Jesus, du bist lebendig, aber nicht lebendig genug. Dann sagt Nikodemus, Mensch, ich bin doch gut. Ja, sagt Jesus, du bist zwar gut, aber du bist nicht gut genug. Ja, sagt Nikodemus, ich bin doch stark. Ja, sagt Jesus, du bist stark, aber nicht stark genug. Du musst von Neuem geboren werden. Du bist lebendig, aber nicht lebendig genug. Nikodemus sagt, hey, dann müsste ich ja zurückschlüpfen in den Bauch meiner Mutter und wieder rauskommen. Aber ich bin doch schon da, ich lebe doch. Warum soll ich von Neuem geboren werden? Ja, sagt Jesus, du bist lebendig, aber nicht lebendig genug. Das Problem ist, obwohl du lebst, hast du keine Antenne für Gott. Die ist kaputt. Du hast zwar Leben, aber kein göttliches Leben in dir. Deshalb bist du tot. Ich erkläre das mal. Hans-Peter Reuer hat es mal erklärt, er hat gesagt, es gibt Lebewesen. Stell dir vor, eine Blume. Eine Blume hat Leben, biologisches Leben. Wisst ihr noch, Photosynthese und diese ganzen Sachen, ja, die lebt. Wirf mal so eine Blume einen Ball zu. Was wird die machen? Nix wahrscheinlich. Ja? Die kann nichts. Sie hat zwar Leben auf einer Ebene, aber für eine andere Ebene von Leben, Spiel und Spaß und Unterhaltung, hat sie keine Antenne. Das checkt die nicht. Da ist die tot. So, jetzt nehmen wir das nächste Lebewesen, nehmen einen Hund. Der lebt auch, der frisst und was auch immer er macht. Und der hat Leben. So, dieser Hund, dem kannst du einen Ball zuwerfen. Und wenn er einigermaßen trainiert ist, dann holt er den und bringt den zurück. Und der hat auf der Ebene von Spiel und Spaß und Unterhaltung, hat er eine Antenne. Der lebt. Auch auf dieser Ebene. Aber jetzt setz dich mal neben diesen Hund hin und lese ihm ein schönes Liebeslied vor. Ein schönes Liebesgedicht. Was wird der Hund machen? Wow, und vielleicht blöd gucken oder... Der hat keine Antenne für Ästhetik, Schönheit. Das interessiert ihn nicht. Hauptsache der Knochen ist groß. So, der hat auf der Ebene keine Antenne für diese Art von Leben. Da ist der tot. Und so ist es auch mit dem Menschen. Der Mensch, der lebt, der hat eine Antenne für Spiel und Unterhaltung. Der hat eine Antenne für Schönheit und Ästhetik. Aber auf der Ebene von Gott, da ist der Mensch geistlich tot, hat einfach keine Antenne. Der ist zwar lebendig, aber lebt nicht mit dieser Antenne. Sagt Nikodemus, aber ich bin doch gut. Ich bin doch Oberster der Pharisäer. Und Jesus sagt, ja, das ist ja toll, das ist ja schön, aber du bist nicht gut genug. Da muss was von oben passieren. Der Mensch kann nicht geboren werden aus Fleisch. Der Mensch kann selber dieses Geistliche nicht produzieren, egal durch wie viele gute, schöne Hammerwerke und Einsatz, egal wie moralisch, ob du jetzt eine Welt und klimaneutral lebst, ob du alle Gebote versuchst zu halten, ob du von Kindesbeinen an in der Jungschar Kinderstunde mit dabei bist, EC-Mitglied mit allen Stempeln drin, von jedem Jahr Vorsorgeuntersuchung vom EC-Referent, wenn du die alle hast, gibt es gar nicht, gell? Wenn du die alle hast, das ist nicht genug, sagt Jesus. Da muss was von oben her passieren, vom Geist. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist fleischlich. Es muss was Übernatürliches passieren. Du bist lebendig, aber nicht lebendig genug. Du bist gut, aber nicht gut genug. Entschuldigung. Du bist gut, aber nicht gut genug. Ich stelle mir das immer so vor, dass gute Menschen, die sind so Gipfelmenschen. So. Und es gibt auch Talmenschen, nicht so gute Menschen. Die einen stehen moralisch höher und die anderen ein bisschen tiefer. So würde ich das so, stelle ich mir das vor. Und natürlich ist es schön, mit moralisch höher stehenden Menschen unterwegs zu sein. Also nachts um drei irgendwie in Albstadt, Ebingen, City, in der Problemzone, ist vielleicht gut, einem moralisch hochstehenden Menschen vom Lions Club zu begegnen und nicht irgendwelchen Kiffern. die dir dein letztes Geld ausrauben wollen für den nächsten Joint. So, also müsstest schon lieber moralisch hochstehende Menschen. Nur, das Problem ist, moralisch hochstehende Menschen, obwohl sie auf dem Gipfel sind und andere vielleicht im Tal, mögen sich zu anderen runterschauen, aber wenn sie hochschauen zu Gott, merken sie, oh, ist doch ein bisschen weit. Das ist so wie der Mann, der sagt, ah, dieses Jahr will ich krassen Urlaub machen, auf der Sonne, will man so richtig schön braun werden. Ja, okay, wie viele Kilometer ist die Sonne von uns weg? 8 Minuten, 149.600.000 Kilometer. Das ist ein Stückchen zum in Urlaub fahren. Und jetzt sagt der Mensch hier, Albstadt Ebingen, wie hoch sind wir hier? 8, nehmen wir an, 800. Ja? Jetzt sagt dieser Mensch hier, Albstadt Ebingen, ich gehe in Urlaub auf die Sonne, ich steige auf den höchsten Berg Deutschlands. Welches ist das? Zugspitze. Dann geht er dahin, wie hoch ist die Zugspitze? 2962 oder 63. Da lassen wir uns, Reinhold Messner hat auch rumgestritten, ob es auf dem Gipfel war oder nicht. Also, 2963 Meter hoch. Jetzt quält der Kerl sich, tut sich vorbereiten, alles mache, trainiere. Jetzt quält der Kerl sich von hier 800 Meter hoch auf die Zugspitze, gibt alles. Hängt sich rein, schwitzt, gibt jedes Opfer, das man bringen kann. Und dann, nach viel Opfer, viel Leistung, viel Hingabe, steht er auf 2900 Metern. Jetzt ist die Frage, ist er der Sonne näher gekommen? Auf jeden Fall. Von 800 auf 2900 ist 2100 Meter näher der Sonne gekommen. Das ist toll. Gipfelmensch. Talmensch. Mir sind die Zugspitzmenschen lieber wie die Albstädter. Habe ich das gesagt? Aber im Vergleich zur Gesamtdistanz macht es einen großen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Deshalb sagt Paulus im Philipperbrief, okay, alles, auf was ich stolz sein könnte, alles, was gut ist, meine Abstammung, meine Leistung, meine Religiosität, alles halte ich für Dreck. Warum? Weil es alles nicht reicht. Ich brauche was anderes. Ich brauche eine andere Gerechtigkeit. Ich brauche eine andere Sache, die mein Leben. Und dann sagt er, deshalb brauche ich Jesus. Das alles reicht nicht. Es ist gar nicht schlecht, aber es reicht nicht. Du bist gut, sagt Jesus zu Nikodemus, aber da muss was Übernatürliches passieren. Du bist nicht gut genug. Du bist stark, aber du bist nicht stark genug. Versteht ihr, das ist wichtig. Nikodemus sagt, aber ich bin doch stark. Ja, aber nicht stark genug. Der menschliche Wille, die Stärke des menschlichen Willens ist nicht schlecht, aber Paulus und Nikodemus und Jesus sagt es Nikodemus sehr klar. Nikodemus, du kannst es nicht. Du bist nicht stark genug, um das hinzubekommen. Da ist etwas kaputt in dir. Und wenn das nicht in Ordnung kommt, selbst dein bester Wille, dein stärkster Wille reicht nicht aus, um den Willen Gottes zu tun in deinem Leben. Deshalb muss da was rein, nämlich der Geist Gottes. Ohne den geht gar nichts in Bezug auf die Verbindung mit Gott, in Bezug auf dieses Feuer. Der muss rein in dich. Und wenn der drin ist, dann wirst du einen großen Unterschied merken in deinem Leben. Ich hatte mal einen Jungen, als ich im Praktikum war, SV Göppingen damals, da war ein Junge in der Jungschar, 8, 9 Jahre alt vielleicht. Und der war zurückgeblieben in seiner Entwicklung. War auf einer Förderschule und der kam immer jede Woche in die Jungschar. Die Mutter war alleinerziehend, auch irgendwie Sozialfall, war keine einfachen Umstände. Und der Junge war so zurückgeblieben und ging auf eine spezielle Schule. Und in der Jungschar, ich war da zusammen mit ein paar anderen Mitarbeitern in der Jungschar, ist mir irgendwann mal aufgefallen, wenn ich diesen Kerl anspreche, dann hört er nichts. Und ich dachte, ja gut, so ist es halt, die wollen halt nicht hören. Ja? Aber irgendwann mal habe ich gedacht, ja vielleicht hört er mich auch nicht, weil es tatsächlich so war, dass er auch nicht reagiert hat. Dann habe ich so ein paar Versuche gemacht, bin hinter ihn hingestanden und habe so ganz leise in sein Ohr reingesprochen, hat er nicht reagiert. Da habe ich es nochmal probiert, habe ich es zu jemand anders gesagt, haben auch gemacht und dann kam der Verdacht auf, der hört wahrscheinlich nicht gut. Und ich wusste damals so nicht, auf was ich mich einlasse. Da bin ich zur Mutter gegangen und habe gesagt, ja, ich denke, ihr Sohn hört nicht gut. Und dann habe ich gedacht, ich höre nicht recht, wie die mich anmotzt, was ich mich einmische, soll ich sie in Ruhe lassen, es geht mich gar nichts an. Und weiß der Geier, die hat es auch nicht gewusst, dass ihr Sohn nichts hört. Auf jeden Fall habe ich damals, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe damals gesagt, okay, wenn die Mama nichts macht, dann machen wir was. Und dann bin ich mit dem Jungen heimlich zu so einem Hörmensch da gegangen und habe den untersuchen lassen. Und da kam relativ schnell raus, dass der Junge auf einem Ohr nur noch ein paar Prozent hört und auf dem anderen genauso wenig. Und der Doktor oder der Typ da von diesem Hörgeräteding hat gesagt, wahrscheinlich von seiner Geburt an. So, das war so, und dann habe ich angefangen, dem Ganzen nachzugehen und habe gemerkt, natürlich, der Junge hat nie richtig gehört. Der kam dann in die Schule, war er dabei, saß er da, hat nichts verstanden. Weil er nichts verstanden hat, hat er nichts mitgekriegt, war schlecht in der Schule. Weil er schlecht in der Schule war, wurde ausgegrenzt, weil er ausgegrenzt wurde, hat sich ganz hinten hingesetzt. Wenn er sich ganz hinten hingesetzt hat, hat er nichts mehr mitgekriegt in der Schule. Deshalb war er auf der Förderschule. Gab es noch ein paar andere Umstände, natürlich. Aber dann haben wir Geld zusammengekratzt in der Gemeinde, in der Jugendarbeit und haben dem Kerl Hörgeräte gekauft. Und dann sind wir zu diesem Hördings dahingegangen und ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, wo der Kerl Hörgeräte gekriegt hat. Das hätte er sehen müssen. Sein Gesicht war vor so. Und dann kriegt er diese Hörgeräte rein. Und auf einmal hat er diese Stöpsel drin. Und auf einmal fängt er an zu grinsen, guckt um sich rum und fängt an, Dinge zu hören. Auf einmal. Die Welt wahrgenommen, ganz anders wie vorher. Ich habe noch ein bisschen Kontakt gehalten. Der Kerl ist später aus der Förderschule raus, hat seinen Hauptschulabschluss gemacht, später auf die Hauptschule, hat seinen Hauptschulabschluss gemacht und hat später eine Lehre angefangen, Zweiradmechaniker oder was ist er geworden. Also relativ schnell konnte der wieder alles nachholen, was er vorher verloren hat, weil er auf einmal gehört hat. Der war vorher zu schwach, seine Gehörgänge waren zu schwach. Paulus sagt, wir können den Willen Gottes gar nicht tun, wenn wir nicht wiedergeboren sind, weil wir sind zu schwach dazu. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das Geistliche zu leben, um das Geistliche unterscheiden zu können, das Geistliche aufnehmen und ausleben. Deshalb ist es so wichtig. John Wesley, der hat mal gepredigt, dieser bekannte Erweckungsprediger, und er hat gesagt, in einer Predigt über Wiedergeburt, du musst von Neuem geboren werden. Vielleicht sagst du, ich tue aber niemand etwas Böses. Ich lebe ehrlich und gerecht, ich fluche nicht und missbrauche den Namen des Herrn nicht. Ich halte den Sonntag heilig und übertreibe weder im Essen noch im Trinken. Ich verleumde meinen Nachbarn nicht und tue mit Wissen und Willen auch keine Sünde. Wenn das wirklich stimmt, so möchte ich bloß wünschen, dass alle Menschen so weit gehen wie du. Gipfelmenschen. Aber du musst noch weitergehen, sonst bist du nicht gerettet. Du musst von Neuem geboren werden. Vielleicht sagst du, ich gehe noch weiter, denn ich hüte mich nicht nur vor dem Bösen, sondern ich tue auch Gutes, so viel ich kann. Ich zweifle zwar daran, ich fürchte, du hattest 1000 Gelegenheiten, Gutes zu tun, die du nicht genutzt hast und für die du vor Gott schuldig bist. Aber auch wenn du sie alle genutzt hättest, wenn du den Menschen so viel Gutes getan hättest, wie dir möglich war, so würde das nichts daran ändern, dass du von Neuem geboren werden musst. Aber ich befolge ja alle Gebote, sagst du, und ich halte mich zur Kirche. Es ist gut, dass du das tust, aber das alles wird dich nicht von der Hölle bewahren, wenn du nicht wiedergeboren bist. Du magst jeden Tag zweimal in die Kirche gehen. Du kannst regelmäßig deine stillen Stunden, Gebetszeiten haben. Trotzdem musst du von Neuem geboren werden. Nichts von alledem kann die neue Geburt ersetzen. Auch nicht etwas anderes auf dieser Welt. Du musst von Neuem geboren werden. Ohne das geht es nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, 2012, Pfingstmissionsfest, da kam der Leiter der Evangelischen Allianz aus Malawi zum Pfingstmissionsfest. Und dann hat er die Leute, so diese Urschwaben da im Zelt, ein bisschen überrascht. Der hat gesagt, um den Willen Gottes tun zu können, braucht man einen BA. Auf Englisch natürlich. To do the will of God, you have to have a BA. Ein Bachelor, so würden wir das übersetzen. Aber BA, hat er dann erklärt, bedeutet im Englischen born again. Um den Willen Gottes tun zu können, musst du wiedergeboren sein. Und lass mich das jetzt nochmal sagen zu unserem Thema. Feurig im Glauben leben, Glauben mit mehr Feuer leben. Es bringt nichts zu sagen, oh, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss religiöser sein, ich muss geistlicher sein, ich muss... Du musst erstmal wiedergeboren sein. Das ist das erste Wichtige. Dass der Geist Gottes in dir wohnt, vor alledem bringt alle andere Anstrengung nichts. Um Feuer zu entzünden in dir. Du musst wiedergeboren sein. Schön. Und die Frage ist, wirst du wiedergeboren? Und es ist ganz interessant, im Johannes 3 wird es nicht mehr erklärt. Die Geschichte mit Nikodemus, die geht auf einmal aus, ohne irgendwie Happy End oder eine Frage oder wie mache ich das und wie passiert das? Die beten nicht miteinander und der nix. Die Geschichte verfließt sozusagen im Nichts bei Johannes. Und dann kommt dieser Johannes, der übernimmt und dann erklärt er in Johannes 3,16, wie man denn gerettet wird. Und erklärt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wie wird man gerettet? Durch Glaube. Hier steht gar nichts mehr von wiedergeboren sein. Und jetzt muss man ein bisschen weiterlesen. Und es ist so wichtig. Das sagt, Jesus sagt mal, ein bisschen später im Johannes 7, von euch werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Johannes 7, Vers 38. Und dann sagt Johannes als Kommentar zu dem, was Jesus gesagt hat, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das steht da eigentlich, sorry. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Die an ihn glaubten. Und ähnlich sagt es Paulus im Galater 3, Vers 2, nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? So, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Wie werde ich wiedergeboren? Ich suche nicht die Wiedergeburt, sondern ich suche den Glauben. Und das ist wichtig. Durch den Glauben werde ich wiedergeboren. Ich muss mich auch nie fragen, hey, bin ich wiedergeboren? Wenn ich irgendwie Zweifel habe, wo ist denn jetzt der Geist? Ist er da? Ist er nicht da? Sondern ich muss mich immer fragen, glaube ich an diesen Christus, der für mich gestorben und auferstanden ist, der ist mein Herr. Für den lebe ich, aus dem lebe ich. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Bin ich wiedergeboren? Habe ich diesen Glauben? Das ist die Frage, die wir stellen. Deshalb wichtig, da muss etwas Übernatürliches in unserem Leben passieren. Und dieser Heilige Geist, wenn der in uns ist, dann fängt er was Neues an, dann gehen die Lichter an, wie bei diesem Jungen. Dann ist Stärke da, dann ist etwas Dynamisches in uns da von Gottes Wesen. Und dieser Geist, der ist bereit, der will. Und das musst du wissen, wenn du dich auf den einlässt, nämlich auf Jesus und den Heiligen Geist in dir, dann geht's ab in deinem Leben. Also wenn du dieses Feuer möchtest, dann musst du wissen, dann geht eine Dynamik los in deinem Leben. Eine Bewegung. Weil der Heilige Geist ist eine dynamische Kraft, eine dynamische Person. Der will etwas in unserem Leben bewegen. Ich habe mal ein paar Sachen geschrieben, die er bewegen will. Er schenkt eine Erneuerungsbewegung hin zu mehr Identität. Paulus sagt im Galater 4, Vers 6, dass der Geburtsschrei des Heiligen Geistes, wenn der in uns lebt, ist was? Abba, lieber Vater. Also der Heilige Geist, der schenkt eine Erneuerung in mir hin zu mehr Identität, dass ich jetzt auf einmal Gott erkenne, der Schöpfer, als meinen Vater. Und es fängt eine komplette Neuorientierung meiner Identität statt, als geliebtes Kind Gottes. Darüber haben wir gesprochen gestern Abend. Diese komplette Neuorientierung hin zu mehr Identität in ihm. Ich bin nicht mehr abhängig in meiner Identität von meinen Eltern, von meiner Frau, von meiner Arbeit, von meinem Sport, von meinem Erfolg, von anderen Dingen. Ich bin abhängig in meiner Identität von dem, der mein Vater im Himmel ist. Und das ist der Schöpfer. Und zu dem halte ich mich. Ich bin sein. Der Heilige Geist schafft in mir, dass ich sage, Abba, lieber Vater. Er schenkt eine Erkenntnisbewegung, dieser Heilige Geist. Paulus sagt, ich bete zu Gott, dem Vater, von dem jede Vaterschaft ist. Und dann betet er zu Gott, dass Gott uns den Geist der Erkenntnis schenkt, um immer mehr zu erkennen, die Höhe und Breite und Tiefe und Weite der Liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt. Also wenn der Heilige Geist anfängt, sich in dir zu bewegen, dann will er dir mehr Erkenntnis geben. Von was? Von dieser alles Erkenntnis übersteigenden Liebe Gottes, die man nicht nur begreifen kann in ihrer Dimension, sondern die man erleben muss in ihrer Dimension. Deshalb sagt Paulus, das übersteigt alle Erkenntnis. Das ist, die menschliche Erkenntnis kommt an ihr Limit, diese Liebe Gottes zu beschreiben. Das muss man erleben. Und das wirkt der Geist Gottes in uns. Der schafft eine Erkenntnisbewegung, der schafft eine Gebetsbewegung hin zu mehr Abhängigkeit. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, und dann sagt Paulus, selbst wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist wird euch Worte geben und fängt an, in euch, für euch, mit euch zu beten, hin zu mehr Abhängigkeit. Und selbst wenn du nur noch seufzen kannst, weil du nicht mehr weißt, was beten, weil das Leid, die Probleme so groß sind. Seufzen kennt ihr, oder? Wenn du nicht mehr weißt, was du jetzt noch sagen sollst. Du hockst da und du weißt auch nicht wie, aber irgendwie hast du dich so in einen Konflikt reingesteigert mit deinem Ehepartner und jetzt weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Und du hockst nur noch da und denkst, seufzen. Kennt ihr alle nicht, aber gut. So, die seufzen. Wenn Krankheit kommt, du seufzt. Die Schwierigkeiten bei der Arbeit, du seufzt. Und Gott nimmt dieses, der Heilige Geist nimmt dieses Seufzen und bringt es vor Gott. Wenn wir nicht mehr wissen, was beten, in eine größere Abhängigkeit. Der Heilige Geist schafft eine Trostbewegung hin zu mehr innerer Stärke. Er ist der andere Tröster, der uns Trost gibt, der in uns mehr Kraft gibt, der Heilung bringt für unsere Verwundungen, für unsere Biografien, für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Konflikte. Der schafft in uns Trost und Kraft, Dinge in Ordnung zu bringen. Er ist eine Leitungsbewegung hin zu mehr Berufung. Apostelgeschichte 13, und da saßen sie zusammen, die Lehrer und die Evangelisten und die Propheten haben gebetet und Gott gedient, und während sie gedient haben und Gott und gelehrt haben und gebetet haben, da kam der Heilige Geist und hat zu ihnen gesprochen, sondert mir aus, Paulus und Barnabas. Wen? Eure zwei Zugpferde in der Gemeinde, die das Ding angefangen haben, die das Ding weitergebracht haben, das ist der Senior Pastor und der zweite Pastor, die sondert mir aus und schickt die bitte in die Weltmission. Halte mal, wir hätten da noch zwei andere, der Fritz und der Franz. Die sind auch tolle Mitarbeiter. Der eine kann lesen und der andere kann schreiben. Die geben wir dir mit. Nein, sagt der Heilige Geist, sondert mir aus eure zwei Besten. Die will ich haben. Ihr kriegt es auch hin. Hoppla, kann es sein, dass wir vielleicht deshalb nicht so gerne auf den Heiligen Geist hören, weil die Berufungen, die er ausspricht, manchmal krass sind? Das überlasse ich euch. Leitungsbewegung, wenn der was bewegt, dann wird Berufung ausgesprochen und die sind nicht immer einfach zu schlucken, anzunehmen, aber er führt immer ins Gute hinein, hatten wir gestern Abend. Er führt zu einer Kampfbewegung, der Heilige Geist, hin zu mehr Freiheit. Paulus sagt im Galaterbrief, hey, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann mach dich gefasst, dass dein Herz ein Kampffeld wird. Warum? Weil der Geist kommt in dein Herz hinein und dann kämpft der Geist gegen das Fleisch. Diese alte Natur, die in dir antrainiert war, kämpft jetzt gegen dieses Neue, was Gott in dir möchte. Und die kämpfen gegeneinander, damit du nicht mehr tust, was du willst, sondern das tust, was Gott will. Und der Kampf findet in dir statt. Das schafft der Heilige Geist. Hin zu mehr Freiheit, sagt Paulus. Dann wirst du frei, Gottes Reich zu leben. Das ist das Schöne, was Paulus dort sagt. Der schenkt eine Kampfbewegung. Der schenkt eine Wachstumsbewegung hin zu mehr Schönheit. Galater 5, Vers 22, 23, die Frucht des Geistes. Der schenkt eine Wachstumsbewegung in mir, dass die Frucht des Geistes wächst in mir. Liebe, Sanftmut, Geduld, Langmut, Disziplin. Diese Dinge wachsen in mir Stück für Stück und ich werde schöner und schöner. Wer will schöner werden hier? Ich merke schon. Lieber irgendwie eine OP kriegen oder was anderes, aber charakterlich schön zu werden ist genau das. Der schenkt eine Wachstumsbewegung und fordert mich heraus an den Punkten, wo ich vielleicht gerne so bleiben würde, wie ich bin. Ja, okay, Liebe versuche ich ein bisschen zu wachsen, aber ich bin halt ungeduldig, ich bin halt jähzornig. So, das lässt der Heilige Geist nicht zu. Der fängt an, mich zum Wachsen zu bringen in diesem Ding. Das ist eine Bewegung. Das ist eine Gemeindebewegung hin zu mehr Dienst. Wenn der Heilige Geist übernimmt, dann macht er mir deutlich, welche Geistesgabe ich habe. Und er sagt, hey, bring die ein fürs Reich Gottes. Da lässt mich nicht auf dem Stuhl einfach nur eine lange Zeit rumsitzen, wenn ich den in meinem Leben regieren lasse. Der schafft eine Missionsbewegung hin zu mehr Zeugenschaft. Jesus sagt, hey, der Heilige Geist wird kommen in euch hinein, so lange wartet ihr, weil ohne den geht nichts. Ich gehe erst mal, dann muss ich im Himmel das ganze Ding noch abfertigen, dass das Ganze irgendwie den Stempel von Gott kriegt und dann kommt der Heilige Geist. So lange müsst ihr warten hier, geht nicht weg, weil ohne den geht nichts. Ihr braucht diesen Heiligen Geist. Und dann kommt der und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Samarien und in Judäa und in der ganzen Welt. Wenn dieser Heilige Geist in euch wohnt und in euch regieren darf, dann werdet ihr merken, der wird euch in die Mission hineintreiben. Ob das hier vor Ort ist, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder ob du in die Weltmission gehst. Der Heilige Geist schafft Missionsbewegung. Das tut er. Und er schafft eine Ewigkeitsbewegung in dir, hin zu mehr Hoffnung. Das ist, was Paulus sagt. Hey, in Philipperbrief, er sagt, ich habe diese lebendige Hoffnung im Geist Gottes und er schafft in mir eine Perspektive für die Ewigkeit. Dieser Heilige Geist wirkt in mir, dass ich lieber abscheiden würde, um bei Jesus zu sein, als hier zu bleiben. Weil ich will in die Ewigkeit. Ich will dahin. Das schafft der Heilige Geist in mir. Und wenn ich jetzt aber hier bleiben muss, dann wegen der Arbeit. Also Paulus war so ein krasser Typ. Dann bleibe ich wegen der Arbeit hier. Und Arbeit bedeutet, so viele Menschen auf so vielen Kontinenten, in so vielen Dörfern, in so vielen Städten, die noch nie von Jesus gehört haben. Das ist, was für ihn Arbeit bedeutet. So viele Gemeinden ohne Pastoren, die sie anleiten, die sie schulen, damit sie selber die Dinge machen können in der Gemeinde. Das ist für ihn Arbeit. Reich Gottes. Wegen der Arbeit bleibe ich da. Der Geist Gottes schenkt mir eine Ewigkeitsperspektive und den Rest meines Lebens, das ich hier in dieser Welt habe, will ich einsetzen für die Dinge, die droben sind und nicht mehr nur für hier. Und alles, was mir Gott geschenkt hat hier, soll Teil sein von dem, dass es dient für die Dinge der Ewigkeit. Weil alles andere geht sowieso den Bach runter, bringt nichts. Nur wenn es eingesetzt wird für die Ewigkeit, hat es wirklich Sinn. Und das ist die Perspektive, die der Heilige Geist schenkt. Und das ist die krasse Sache. Und deshalb, ich glaube, dass viele Menschen heute, die wollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, weil sie sich vorstellen, oh, dann wird alles irgendwie nett und schön und dann läuft irgendwie alles automatisch rund und es ist ein wohliges Gefühl. Und sie verbinden Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, mit dem wohligen Gefühl. Mit alles richtig machen, und wenn ich dann alles richtig mache, dann kriege ich auch alles von Gott, was ich möchte. Und deshalb wollen viele erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, durch Wiedergeburt, was wir heute Abend gesehen haben, wenn du anfängst, dich danach auszustrecken, dann wirst du schnell merken, dass dieser Heilige Geist etwas ganz anderes in dir anfängt zu bewegen. Er bringt Heilung, er bringt Ruhe, er bringt auch in den Sturm ein wohliges Gefühl. Er bringt es hinein, um dich dann zu heilen, zu transformieren, zu verändern, aus dem heraus sich zu einer anderen Person zu machen, die jetzt bereit wird, stark und gestärkt und begabt hinzugehen und zu dienen, dich einzusetzen, Mission zu leben, Berufung nachzugehen und diese Dinge umzusetzen, sogar so weit zu gehen, diesen Jesus mehr zu lieben als sein eigenes Leben. Guck dir die Typen an, wie Petrus, Stephanus, Philippus. Du liest es und liest diese Geschichte von Stephanus. Ich habe es heute Morgen gelesen. Ich dachte, der Typ war einfach ein bisschen balla balla. Ich lese diese Geschichte und denke, jetzt halt doch die Fresse. Sei doch einfach leise. Die sind schon zornig. Jetzt nochmal was. Jetzt. Sei doch ruhig. Jetzt übertreib's mal nicht. Jetzt komm, sind doch nette Leute. Provozier sie nicht. Und der quatscht einfach weiter. Und am Ende kriegt er eins auf die Fresse. Und zwar so stark, dass er den Himmel offen sieht. Nicht nur die Sterne, er sieht den Himmel offen und geht in die Ewigkeit. Da diese Ewigkeitshoffnung bewegt vom Heiligen Geist, dass er Jesus mehr liebt als sein eigenes Leben. Das bewirkt die Fülle des Geistes in ihm. Morgen Abend geht es um die Fülle des Geistes. Wer will die noch? Ich will dir das sagen und damit will ich so ein bisschen schließen. Was suchst du denn? Was suche ich denn? Und ich muss das auch sagen. Ich predige nicht nur zu euch. Ich habe jetzt wieder 1,5 Stunden nach Hause gefahren und ich habe 1,5 Stunden hierher gehabt. Und ich denke die Dinge durch. Was bedeutet denn das für mich? Was suche ich denn in meinem Leben? Suche ich Ruhestand oder suche ich Radikalität? Bin ich zufrieden mit dem fleischlichen Christsein, wo es noch so ein bisschen glostet und ich denke, ja, hoffentlich reicht es noch, bis ich sterbe, dann reicht es mir in die Ewigkeit? Oder will ich brennen in der Kraft des Heiligen Geistes? Was will ich? Will ich heilige Gemütlichkeit oder will ich Heiligen Geist? Feuer, Feuer, Feuer. Ich habe mal ein Gedicht gelesen, das hieß so, oder ein Satz, ein Gebet. Ich hätte gerne für 5 Euro Gott. Bitte nicht so viel, dass er meine Seele beunruhigt oder mir den Schlaf stört. Aber gerade so viel wie eine Tasse warmer Milch oder was einem Nickerchen in der Nachmittagssonne gleichkommt. Ich möchte nicht so viel von ihm, dass ich den Türken nebenan lieben oder gar mit ihm zusammensitzen oder mit ihm zusammenarbeiten muss. Ich möchte Begeisterung, nicht Veränderung. Ich möchte die Wärme des Mutterleibes, nicht Wiedergeburt. Ich möchte 1 Pfund Ewigkeit in einer Papiertüte. Ich hätte gern für 5 Euro Gott. Wie viel willst du denn von Gott? Gott will alles von dir. Und wenn Gott alles von dir will, dann schenkt er dir alles von sich. Und ich glaube, das ist das abenteuerlichste, genialste und schönste Leben, das es gibt. Es ist nicht immer das Einfachste, es ist nicht immer das Leichteste, aber es ist das Genialste und es baut Reich Gottes für die Ewigkeit. Und das ist das Wichtige, auch für uns hier, für euch hier, dass wir mehr von diesem Geist in unserem Leben wollen, dass er mehr am Wirken ist, in uns und durch uns. Dass noch mehr Menschen um uns herum merken, was es heißt, mit und für diesen Gott zu leben und noch mehr Menschen zum Glauben kommen und die Ewigkeit nicht getrennt von Gott erleben, sondern verbunden mit ihm. Dass noch mehr Liebe gelebt wird in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Gemeinden, dass noch mehr Geduld, Sanftmut, Disziplin aufgebaut wird. Deshalb beten wir. Und Jesus sagt, hey, das, was der Heilige Geist in euch und durch euch wirkt, ist so genial. Betet. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Wie viel mehr wird der Vater diesen Heiligen Geist geben, damit er in uns wirkt und am Wirken ist? Und jetzt will ich das nochmal sagen. Es geht nicht darum, dass man mehr vom Heiligen Geist hat. Ich werde morgen Abend nochmal darüber noch sprechen. Sondern es geht darum, dass der Heilige Geist mehr von uns hat. In diesem Gebet, das Jesus hier sagt, dass der Vater den Heiligen Geist gibt, denen, die ihn bitten, das ist aus der sogenannten Bergpredigt. Und die Parallelstelle steht in Matthäus und da heißt es, wenn nun ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern guten Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Also der Heilige Geist wird ersetzt mit Gutes oder umgekehrt. Und ich glaube, es bedeutet nicht, dass man mehr Heiligen Geist bekommen kann, sondern man bittet um mehr von dem, was der Heilige Geist an Gutem uns geben möchte für unser Leben. Für unser Leben. Das Gute, der Charakter, dass wir wachsen im Charakter der Frucht des Geistes. Die Charismen, die Geistesgaben der Lehre, der Leitung, des Heilens, des Dienstes, der Barmherzigkeit, des Glaubens, der Sprachenrede, des Evangelisten, des Hirten, dass wir diese Gaben mehr bekommen, dass wir diesen Charakter mehr bekommen, um seine Mission in dieser Welt zu leben als seine Gemeinde hier. Dass wir diesen Charakter, diese Charismen und diese Kraft, die er geben will, erbitten von ihm, Dinge umzusetzen gegen den Widerstand meiner alten Natur und gegen den Widerstand dieser Welt. Und er wird nicht kleiner werden. Das ist das, was wir kriegen von ihm. Diesen Charakter, diese Charismen, diese Kraft, die er austeilen will, um uns zu gebrauchen. Ich erlebe das ganz oft, natürlich in meinen Alltagen. In meinen Alltagen. Ich gebe zwei Beispiele noch zum Abschluss. Jawohl. Das eine, ein ganz kleines Beispiel. Ich bin mit meiner Frau letzte Woche in Österreich gewesen zu Ehevorträgen und waren in den Gemeinden unterwegs und haben diese Vorträge gehalten und Workshops. Und dann am Sonntagmorgen habe ich dann gepredigt in der Gemeinde und ich war schon heißer. Es hat Samstagabends angefangen und am Sonntagmorgen war ich heißer und so richtig krass und ich hatte noch keine so guten Tabletten. Und ich habe zwar gutes Gebet gehabt, aber es hat irgendwie nicht so gewirkt, wie ich dachte. Und ich wache am Sonntagmorgen auf und ich kriege kaum ein Wort raus. Ich habe mir nicht mal getraut, es zu probieren, weil ich dachte, und ich wusste nicht, kann ich jetzt in diesem Gottesdienst predigen oder nicht. Der Gottesdienst war um 10 Uhr, ich bin so um 8 Uhr aus dem Bett rausgekrochen und habe gemerkt, die Stimme ist irgendwie weg. Und dann habe ich da gegurgelt und gegoogelt, was ich gurgeln muss und Salbei-Tee und was auch immer alles. Und habe natürlich auch gebetet, dass Gott Heilung schenkt. Und dann habe ich da Tee getrunken und Bonbons gelutscht und alle möglichen Sachen gemacht. Und dann war ich innerlich so mit mir selber beschäftigt, kriege ich das hin, kriege ich das nicht hin, soll ich es wagen, soll ich den Pastor anrufen, soll ich selber predigen? Nein, das mache ich nicht, da kriege ich schon irgendwie hin. Und es ging um das Thema Liebe. Was Beziehungen stark macht, Liebe. Und dieses Jackett, das ich jetzt anhabe, das hing noch in der Garderobe, wo wir untergebracht waren. Und ich hatte während dem Autofahren wollte ich einen dicken Kittel anziehen, damit mir wärmer ist wie in so einem Jackett, damit ich wenigstens zur Gemeinde da irgendwie warm dahin komme und dann in der Gemeinde das wechseln. So habe ich es heute Abend auch gemacht. Dann hing mein Jackett noch da. Ich habe diesen dicken Kittel schon an, ziehe meine Schuhe an. Meine Frau kommt raus aus der Küche da und fragt mich, hey Schatz, willst du dein Jackett nicht mitnehmen? Und ich höre diesen Satz so wie, Ede, du bist so blöd, du wirst am Ende noch dein Jackett vergessen hier. Nimm es bitte mit. So höre ich das. Wie reagiere ich da drauf? Was, bin ich blöd oder was? Natürlich nehme ich das Jackett noch mit. Das sage ich zu meiner Frau, die steht da neben mir. Bin ich nicht blöd oder was? Natürlich nehme ich das Jackett noch mit. zieh meine Schuhe an, zieh das Jackett ab, geh raus zum Auto, dann fahren wir los. Und wer wird da so fahren? Klopft bei mir, wo auch immer das ist, Herz oder Kopf oder Herz oder wo auch immer. Und der Heilige Geist sagt, Ede, du musst jetzt gleich über Liebe predigen. Du sollst generell mehr lieben. Nicht, weil du darüber predigst, das ist wichtig, sondern weil du generell mehr lieben sollst. Jetzt sag deiner Frau, dass es dir leid tut. Du eingebildeter, arroganter, um dich selbst drehender Egoist. Der Geist hat deutlich gesprochen. Da drehe ich zu meiner Frau und sage, kannst du mir noch einen Bonbon geben? So, dann sage ich zu meiner Frau, Schatz, tut mir leid. Es war total bescheuert. Ich habe nur mich selber gedacht, dass es dir irgendwie klappt. Tut mir wirklich leid. Sorry. So ist der Heilige Geist. Versteht ihr? Das wirkt der. Der bringt Dinge in Ordnung, meines Erachtens nach. Und darum kann man beten. Ich habe gebetet, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt. Der Heilige Geist hat mir das hineingesprochen. Ich habe gebetet, Gott schenkt mir, dass ich um Vergebung beten kann, dass ich geduldiger werde, dass ich da dran bin. Der Heilige Geist wirkt da dran. Ich war in Ecuador Gemeindegründer und ich sollte Gemeinde gründen. Hatte keine Ahnung von Gemeindegründung. Ich hatte irgendwie Theologie studiert, aber nicht Gemeindegründung. Und dann war ich dort und dieser kleine, rothaarige, gut aussehende Mann hat mir die Aufgabe gegeben, ich soll in dem Stadtviertel eine Gemeinde gründen. Da gibt es schon 2, 3 Christen, die da zum Glauben gekommen sind. Ich fange mit denen einen Hauskreis an und dann bin ich dann zum Hauskreis gegangen und dann wollten wir Gemeinde gründen. Aber damit da Gemeinde gründen kann, sollten Leute zum Glauben kommen. Irgendwie. Und aber ich habe schon davor vielleicht 2, 3 Mal so einen Gabentest gemacht und nie kam raus Evangelist. Und ich habe schon das Evangelium auf dem Herzen gehabt und immer und habe es auch gepredigt, aber eben nicht wie ein Evangelist. Dann haben wir eben immer den Gustavo eingeladen, wenn es um Evangelisieren ging, und der ist Evangelist. Dann sind dann Menschen zum Glauben gekommen, aber dann irgendwann mal ging der Gustavo und war nicht mehr da. Wie bauen wir jetzt Gemeinde? Und ich war so ein bisschen frustriert. Ich konnte die Leute lehren und unterrichten und weitergeben und Hirte sein, das ist so mein Ding, leiten, organisieren, predigen, lehren, motivieren. Das konnte ich und die Leute waren dabei und begeistert und happy. Aber es sind nicht mehr so richtig Leute zum Glauben gekommen. Und ich habe gesagt, wir müssen doch Leute zum Glauben kommen. Und dann war ich auf einer Konferenz in der Hauptstadt in Quito. Und da kamen so amerikanische Pastoren und dann ging es auch um Evangelisation. Und dann hat einer von denen gesagt, hey, und dann bet doch einfach um die Gabe der Evangelisation. Dachte ich, kann man das? Ich dachte immer, die kriegt man halt, die Gaben, dann ist es halt so aus. Aber dann habe ich diesen Vers gelesen, dass der Vater denen, die ihn bitten, gerne gibt, den Heiligen Geist, das Gute des Heiligen Geistes. Warum soll es nur Geduld und Liebe sein und warum nicht auch eine Geistesgabe? Und dann habe ich gebetet an diesem Tag von der Konferenz. Gott schenkt mir die Gabe der Evangelisation. Und witzigerweise war ich an dem Abend und an dem nächsten Abend, die Konferenz war immer nur tagsüber und abends war dann nichts, war ich eingeladen in Quito in so einem armen Viertel 2 Abende zu halten zu Epheser 1. Bei meinem Freund, Pastor. Dann bin ich an dem Abend hin. Und es war so eine Schlosserei, also so am Blechdach, und es war die Schlosserei, und haben die ausgeräumt, ein paar Bänke hingestellt, und dann aus der Nachbarschaft kamen so diese Leute aus dem Slumviertel. Und dann habe ich Epheser 1 gepredigt, und in Epheser 1 geht es darum, was wir alles in Christus haben. Und ich habe gedacht, Ede, predigst doch einfach evangelistisch. Predig das, was wir in Christus haben können, und sag den Leuten, das kannst du haben, wenn du dich für Jesus entscheidest. Als Lehrer bin ich das immer andersrum angegangen. Okay, das ist, was Jesus dir schenkt. Wenn du Christ bist, dann hast du das, das, das und das und das. Hey, freu dich. Und ich habe gedacht, jetzt gehe ich es einfach andersrum an und sage, hey, hättest du gern so ein Leben mit dem, dem und dem? Okay, das kannst du haben, wenn du Jesus annimmst. Mach's doch heute Abend. Habe ich an dem Abend gemacht. Und an dem Abend sind 6 Leute nach vorne gekommen, haben für sich beten lassen. Am nächsten Abend habe ich nochmal Epheser 1 gepredigt. Da sind 7 oder 8 Leute nach vorne gekommen, Jesus angenommen in ihrem Leben. Dann habe ich angefangen zu evangelisieren in meiner eigenen Gemeinde. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen. Ich bin kein großer Evangelist geworden. Ich würde immer noch lieber den Gustavo einladen, wie mich als Evangelisten predigen zu lassen. Aber ich habe gemerkt, ich bin mehr Evangelist wie vorher. Man kann ja drum beten. Dann ist die Gemeinde gewachsen und wir hatten keinen, der Seelsorge macht. Wisst ihr, um was ich gebetet habe? Weil ich kein Seelsorger bin. Ich habe um die Gabe der Seelsorge gebetet. Ich bin heute noch nicht der beste Seelsorger, aber ich bin ein besserer geworden. Warum? Weil ich drum gebetet habe. Der Geist Gottes gibt gerne denen, die ihn bitten. Das Gute Gottes im Charakter, aber auch in den Charismen und in der Kraft, die Dinge auch umzusetzen. Gott, der will dein Leben aufblühen sehen. Und es geschieht durch den Heiligen Geist und seine Fülle. Amen.